Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute sprechen wir über ein Thema, das seit Jahrhunderten die Fantasie anregt. Piraten. Die größten Freibeuter der Geschichte.
Absolut. Und bevor wir in die Geschichte eintauchen, möchte ich euch fragen, warum faszinieren uns Piraten eigentlich so sehr? Was macht diese Figuren so unwiderstehlich?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist diese Vorstellung von Freiheit, oder? Niemand sagt dir, was du zu tun hast. Du segelst über die Weltmeere, erlebst Abenteuer.
Exakt. Aber hier kommt's. Das ist größtenteils eine romantische Verklärung. Die historische Realität war deutlich brutaler. Die meisten Piraten waren mittellose Seeleute, Ausgestoßene, manchmal entflohene Sklaven. Ihr Leben war geprägt von Gewalt, Krankheit und einem frühen Tod.
Also mehr Elend als Abenteuer?
Größtenteils ja. Aber interessanterweise hat sich dieser Mythos bereits im frühen 18. Jahrhundert gebildet. Es gab populäre Druckwerke, die Piraten als charismatische Rebellen darstellten, und diese Legenden haben sich bis heute gehalten.
Und dann kam Hollywood und hat das noch weiter romantisiert.
Richtig. Captain Jack Sparrow und so weiter. Aber wenn wir über die ikonische Piratenfigur sprechen, dann kommen wir an einem Mann nicht vorbei. Edward Teach, besser bekannt als
Blackbeard.
Ja, der Mann ist quasi der Prototyp des Piraten schlechthin. Was wir heute über ihn wissen, ist faszinierend. Er wurde wahrscheinlich um 1680 in Bristol geboren, aber viele Details seines Lebens bleiben unklar.
Wie ist er denn zum Piraten geworden?
Blackbeard begann seine Karriere als Freibeuter. Das ist wichtig zu verstehen. Freibeuter waren quasi legale Piraten. Sie hatten offizielle Erlaubnisse, feindliche Schiffe zu überfallen. Im Dienste der britischen Krone, sozusagen.
Also staatlich sanktionierte Piraterie?
Ziemlich genau. Aber irgendwann um 1717 machte sich Teach selbstständig. Er operierte unter Benjamin Hornigold in der Karibik. Und dann kam der große Coup. Im November 1717 kaperte er ein französisches Sklavenschiff namens La Concorde. Eine umgebaute 300-Tonnen-Fregatte mit gerade mal 16 Kanonen.
Und die wurde dann sein Flaggschiff.
Richtig. Er taufte sie um in Queen Anne's Revenge, die Rache der Königin Anne. Er rüstete sie mit etwa 40 Kanonen aus. Das war für die Zeit eine enorme Feuerkraft.
40 Kanonen? Das ist ja eine schwimmende Festung.
Und genau das war sein Vorteil. Aber hier wird's interessant. Blackbeard setzte oft gar nicht auf blutige Gewalt. Er setzte auf Einschüchterung.
Wie meinst du das?
Sein Auftreten war, nun, furchteinflößend. Er hatte diesen markanten schwarzen Bart, den er mit Bändern zusammenband. Er trug mehrere Pistolen und Säbel sichtbar am Körper. Allein seine Präsenz reichte oft aus, um Gegner zur Aufgabe zu bewegen.
Und dann ist da noch diese Geschichte mit den
brennenden Lunden im Bart? Ja, die Geschichte. Aber hier müssen wir vorsichtig sein. Das ist eine Legende, die aus einem populären Buch von 1724 stammt, also erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde.
Warte, das ist gar nicht historisch belegt?
Nicht wirklich. Es gibt keine zeitgenössischen Augenzeugenberichte, die das bestätigen. Die Geschichte stammt aus A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Ein Werk, das bereits zur Legendenbildung beitrug. Darin heißt es, Blackbeard habe sich brennende Zündschnüre unter den Hut gesteckt sodass Rauch um sein Gesicht zog und er wie ein Teufel aus der Hölle aussah.
Oh, verstehe. Also mehr Mythos als Fakt.
Exakt. Aber es zeigt, wie schnell Legenden entstehen. Was wir aber sicher wissen, Blackbeard war nur etwa 2 Jahre als eigenständiger Piratenkapitän aktiv. Eine kurze, aber intensive Karriere.
Und wie endete die?
Ziemlich dramatisch. Im November 1718 stellten ihn britische Kriegsschiffe bei Ocracoke Inlet in North Carolina. Es kam zu einem brutalen Gefecht. Blackbeard kämpfte bis zum bitteren Ende. Er erlitt angeblich über 20 Wunden, bevor er fiel.
20 Wunden? Das ist heftig.
Ja, und als Abschreckung wurde sein Kopf am Bugspriet von Maynard's Sloop ausgestellt. Später dann in Hampton. Ein deutliches Signal an andere Piraten.
Das ist schon sehr weit weg von Captain Jack Sparrow.
Definitiv. Aber genau das ist der Punkt. Die Realität war brutal. Und doch lebt Blackbeards Legende bis heute weiter. Als Symbol für, nun ja, für das, was Piraten in unserer Vorstellung verkörpern.
Aber nicht alle Piraten waren Männer.
Richtig. Und da kommen wir zu 2 wirklich faszinierenden Figuren. Mary Read und Anne Bonny. Die beiden berühmtesten Piratinnen der Geschichte.
Ich finde das so beeindruckend. Anfang des 18. Jahrhunderts in einer Welt, die so extrem männerdominiert war. Wie haben die das geschafft?
Das ist das Verrückte. Beide mussten sich als Männer verkleiden. Mary Read wurde sogar schon als Kind von ihrer Mutter als Junge verkleidet. Sie trug Hemd, Hose, Weste, Stiefel, die übliche Männerkleidung der Zeit, und nannte sich Mark.
Aber wie konnte das funktionieren? Ich meine, auf so einem engen Schiff?
Viele junge Männer an Bord waren bartlos und...
Und hatten hohe Stimmen.
Exakt. Deshalb fiel es nicht so stark auf. Aber es war trotzdem ein enormes Risiko. Piratenartikel, wie die von Bartholomew Roberts oder John Phillips, enthielten zwar harte Strafen bis hin zur Todesstrafe für schwere Vergehen, aber explizit wegen Frauen an Bord? Das ist eher Legende.
Todesstrafe?
Ja, der Grund war weniger Aberglaube, obwohl sich erst viel später, im 19. Jahrhundert, Sprüche wie Frau an Bord, Totschlag und Mord etablierten. Aber hauptsächlich ging es um Konflikte. Eifersucht, Gewalt, Störung der Borddisziplin. Die Kapitäne wussten, Frauen an Bord bedeuten oft Ärger in der Crew.
Das heißt, Mary und Anne mussten nicht nur kämpfen können, sondern auch ihre Identität jeden Tag verbergen.
Mary hatte da schon Erfahrung. Sie diente als Soldat im britischen Heer in Flandern. Alles verkleidet. Irgendwann heuerte sie auf einem Schiff an, das von Piraten gekapert wurde. Und da traf sie auf Calico Jack Rackham und seine Crew.
Calico Jack? Der mit dem bunten Stoff?
Richtig, daher der Spitzname. John Rackham war, ehrlich gesagt, kein besonders erfolgreicher Pirat. In seiner kurzen Karriere kaperte er nur wenige Schiffe, meist kleine Beute. Aber er hatte Anne Bonny als Geliebte.
Und wie kam Anne dazu?
Anne war die Tochter eines irischen Anwalts. Sie heiratete James Bonny, gegen den Willen ihres Vaters, der sie daraufhin enterbte. Sie flohen nach Nassau. Dort verliebte sie sich in Calico Jack. Um bei ihm bleiben zu können, gab sie sich als Mann aus und schloss sich der Crew an.
Das muss doch irgendwann aufgefallen
sein? War es auch. Als Mary Read zur Crew stieß, bemerkte Anne wohl, dass Mark eine Frau war. Und dann lüfteten beide ihr Geheimnis. Die Crew akzeptierte sie überraschenderweise, vermutlich weil beide im Kampf absolut mithalten konnten.
Moment, sie kämpften mit?
Nicht nur mit, sie waren brutal. Zeitgenossen beschrieben sie als besonders mutig und gefährlich. Mit Säbeln und Pistolen bewaffnet überfielen sie Schiffe in der Karibik.
Wahnsinn. Das stellt wirklich alles auf den Kopf, was man sich so vorstellt.
Und jetzt kommt der dramatische Teil. Im Oktober 1720 wurden sie vor Negril Point in Jamaika von Captain Jonathan Barnett gestellt. Eine britische Sloop griff Rackhams Schiff an.
Und?
Hier wird die Geschichte fast schon absurd. Die männlichen Piraten, Calico Jack eingeschlossen, waren betrunken und versteckten sich unter Deck. Nur Mary Read und Anne Bonny kämpften an Deck. Allein gegen die Angreifer.
Nur die zwei Frauen?
So steht es in den Berichten. Ob es ganz so dramatisch war, wissen wir nicht genau. Aber es ist in den jamaikanischen Gerichtsakten dokumentiert und Charles Johnson hat das 1724 in seinem berühmten Piratenbuch festgehalten. Die beiden wurden überwältigt, die ganze Crew gefangen genommen.
Und dann?
Ende November 1720 wurden alle zum Tode verurteilt. Aber Mary und Anne hatten einen Trumpf. Sie waren schwanger. Das Gericht setzte die Hinrichtung aus. Man exekutierte keine schwangeren Frauen.
Also haben sie überlebt?
Mary leider nicht. Sie starb 1721 im Gefängnis, vermutlich an Fieber. Und Anne? Ihr weiteres Schicksal ist völlig ungeklärt. Sie wurde nie hingerichtet, aber was aus ihr wurde, weiß niemand.
Das ist irgendwie tragisch. Diese unglaublich mutigen Frauen und dann endet es so.
Ja, aber sie haben bewiesen, dass die Vorstellung, Piraterie ist nur für Männer, ein Mythos war. Es gab sie. Und vielleicht gab es viel mehr weibliche Piraten, die einfach nie entdeckt wurden.
Wie viele mögen wohl unentdeckt geblieben sein?
Das ist die große Frage. Wenn zwei es geschafft haben, ihre Identität so lange zu verbergen, warum nicht mehr? Die Geschichte wird von Männern geschrieben, aber die Realität war vielleicht vielfältiger, als wir denken.
Aber Moment, du hast bei Blackbeard erwähnt, er war erst Freibeuter. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Piraten und einem Freibeuter?
Das ist eine wichtige Frage. Und die Antwort ist ziemlich zynisch. Ein Freibeuter ist im Grunde ein Pirat mit offizieller Erlaubnis.
Warte, die Regierung hat Piraten genehmigt?
Genau das. Die englische Krone und auch andere Länder stellten sogenannte Kaperbriefe aus. Das waren offizielle Dokumente, mit denen private Schiffsbesitzer ermächtigt wurden, im Namen der Krone feindliche Schiffe zu überfallen.
Also legale Piraterie?
Im Prinzip ja. Aber es gab Regeln. Der Kaperbrief benannte das Schiff, den Kapitän und gegen wen man vorgehen durfte. Meist Spanien oder Frankreich. Und die Beute musste vor einem Prisengericht präsentiert werden.
Und dann hat die Krone
ihren Anteil kassiert. Der sogenannte Admiralitätszehnt, 10%, gesetzlich festgelegt, plus Gerichtskosten. Der Rest ging an die Investoren, den Kapitän und die Mannschaft. Aber hier kommt's. Wer gegen die Regeln verstieß und neutrale Schiffe überfiel, wurde als Pirat behandelt. Todesstrafe.
Das ist ein komplettes System.
Ein sehr profitables System. England nutzte das besonders im 16. und 17. Jahrhundert, um die spanische Vormachtstellung in der Karibik zu brechen, ohne selbst offiziell Krieg zu führen.
Und das funktionierte?
Oh ja. Der berühmteste dieser Freibeuter war Sir Francis Drake. Der Mann wurde zur lebenden Legende und für Spanien zum Albtraum.
Was hat er gemacht?
Drake segelte von 1577 bis 1580 um die Welt. Aber das war keine Forschungsreise. Unterwegs überfiel er systematisch spanische Schiffe und Kolonien. Sein größter Coup war 1579 die Kaperung der Cacafuego, einer spanischen Schatzgaleone.
Was war da drauf?
Etwa 80 Pfund Gold. 26 Tonnen Silber, dazu Kisten voller Silbermünzen und Juwelen. Der geschätzte Wert? Rund 360.000 Pfund Sterling. Das war mehr als der gesamte englische Staatshaushalt eines Jahres.
Mehr als der gesamte Staatshaushalt?
Ja. Die Investoren, die Drake finanziert hatten, bekamen eine Rendite von über 4.000%. Und die Krone natürlich auch ihren Anteil.
Also war Drake für England ein Held?
Und die Spanier nannten ihn El Drake, der Drache. Philipp II. Setzte ein enormes Kopfgeld auf ihn aus.
Aber England hat ihn geschützt?
Mehr als das. Am 4. April 1581 wurde er zum Ritter geschlagen. Offiziell im Auftrag von Elisabeth I., aber sie ließ den französischen Botschafter Marchomont die Zeremonie durchführen. Ein cleveres Manöver, um Spanien nicht zu offen zu provozieren. Stell dir vor, das Ganze fand auf seinem Schiff statt, der Golden Hind in Deptford. Er kniete als Freibeuter nieder und stand als Sir Francis Drake auf.
Das ist dreist.
Absolut. Und Drake war nicht der Einzige. John Hawkins war ein anderer berühmter Freibeuter, Sklavenhändler und enger Verbündeter Drakes. Später dann Henry Morgan, der in den 1670ern Panama überfiel. Die Liste ist lang.
Aber irgendwann muss das doch geendet haben.
Richtig. Und hier wird's interessant. Als England und Spanien Frieden schlossen, verloren die Freibeuter ihre Daseinsberechtigung. Keine Kaperbriefe mehr, keine offizielle Erlaubnis.
Oh, und dann wurden aus Freibeutern
Piraten. Viele hatten keine andere Wahl. Sie kannten nur das Leben auf See, das Überfallen von Schiffen. Also machten sie einfach weiter, aber jetzt ohne königlichen Schutz.
Das heißt, die Regierung hat das Problem selbst erschaffen?
In gewisser Weise ja. Man hatte jahrzehntelang Männer dazu ermutigt, zu plündern und zu töten. Und dann erwartete man, dass sie einfach damit aufhören, nur weil ein Vertrag unterschrieben wurde.
Das konnte nicht gut gehen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Absolut, und das führte zur Hochphase der sogenannten goldenen Ära der Piraterie, etwa von 1715 bis 1725. Viele der berüchtigsten Piraten dieser Zeit waren ehemalige Freibeuter oder deren Söhne. Sie kannten die Routen, die Taktiken, die Schwachstellen.
Das ist irgendwie tragisch. Diese Männer wurden vom Staat benutzt und dann fallen gelassen.
Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Realpolitik funktioniert. Solange sie nützlich waren, waren sie Helden. Danach waren sie Verbrecher.
Wenn man sich das so anhört, das klingt alles sehr romantisch. Abenteuer, Freiheit auf See. Aber wie sah das Leben der Piraten wirklich aus?
Das ist genau der große Kontrast, den wir anfangs schon angesprochen haben. Die Realität war brutal. Hollywood zeigt uns Captain Jack Sparrow, der durch die Karibik segelt. Die Wahrheit? Gewalt, Krankheit und ein früher Tod waren ständige Begleiter.
Krankheit?
Die größte Gefahr für Piraten waren nicht Kampfhandlungen, sondern Krankheiten. Skorbut war der absolute Killer auf See, ein Vitamin-C-Mangel, der zu Zahnausfall, Blutungen und schließlich zum Tod führte. Dann Ruhr, Typhus, Syphilis nach Hafenaufenthalten.
Und es gab keine Ärzte?
Auf Piratenschiffen? Selten. Wenn überhaupt, dann ein Barbier, der auch Amputationen durchführte. Ohne Betäubung. Die medizinischen Instrumente, die Archäologen von Blackbeards Queen Anne's Revenge geborgen haben, waren, nun, Klistierspritzen aus Zinn und Harnröhrenspritzen. Letztere mit Quecksilberrückständen, die man gegen Syphilis einsetzte. Das war das Niveau.
Wie viele starben denn an Krankheiten?
Die genauen Zahlen kennen wir nicht. Dafür fehlen einfach die Quellen. Aber Historiker sind sich einig. Krankheiten wie Skorbut oder Ruhr töteten ein Vielfaches mehr Piraten als Kämpfe. Die meisten starben nicht durch Säbel oder Kanonenkugeln, sondern durch Seuchen.
Aber warum wurden dann überhaupt
Männer zu Piraten? Aus Verzweiflung meistens. Wie gesagt, viele waren mittellose Seeleute, die auf Handelsschiffen unter brutalen Bedingungen geschuftet hatten. Für Hungerlöhne mit kaum Rechten. Andere waren entflohene Sklaven, die nichts mehr zu verlieren hatten.
Also hofften sie auf ein besseres Leben?
Sie hofften, ja. Aber was sie fanden, war oft nur, nun, mehr Elend. Nur in anderer Form. Das Paradoxe ist, Piratenschiffe waren in gewisser Weise demokratischer als die Marine.
Demokratisch? Piraten?
Überraschend, oder? Aber es gab Piratenartikel, schriftlich festgelegte Regeln, die von der Crew gemeinsam beschlossen wurden. Der Kapitän wurde gewählt und konnte auch wieder abgesetzt werden.
Das ist ja fast modern.
In gewisser Weise. Die Beute wurde nach festem Schlüssel verteilt. Der Kapitän bekam vielleicht 1,5 oder 2 Anteile, ein normaler Matrose einen. Auf Handelsschiffen? Da bekamen die Offiziere alles, die Mannschaft fast nichts.
Also war es nicht nur Chaos und Gewalt?
Es war beides. Die demokratischen Strukturen waren pragmatisch. Sie sollten Meutereien verhindern und die Crew zusammenhalten. Aber gleichzeitig herrschte brutale Disziplin. Wer gegen die Piratenartikel verstieß, wurde ausgesetzt. Auf einer einsamen Insel mit etwas Wasser und Zwieback, manchmal auch einer Pistole für den Freitod, das ist sogar aus dem 17. Jahrhundert belegt, aber kein Standard. Auch Auspeitschen, Kielholen oder Anteilsentzug kamen vor.
Das ist hart.
Und selbst die erfolgreichen Piratenkapitäne genossen ihren Reichtum selten lange. Die meisten vergeudeten ihre Beute sofort. In Tavernen, mit Alkohol und Glücksspiel. Getrieben von der Gier nach dem nächsten großen Fang.
Gab es denn keine, die sich zur Ruhe setzten?
Wenige. Sehr wenige. Die meisten endeten am Galgen oder starben gewaltsam. Es gab keine Rente für alte Piraten, keine Versorgung für Verletzte. Wenn du zu alt oder zu verletzt zum Kämpfen warst,
warst du wertlos?
Im Grunde ja. Einige Piratenartikel sahen kleine Entschädigungen vor. Ein paar hundert Piaster für ein verlorenes Bein, weniger für ein Auge. Aber das war alles. Danach warst du auf dich allein gestellt.
Das ist so weit weg von der Filmromantik. Das ist einfach nur traurig.
Es war ein hoher Preis für ein Leben jenseits der Gesetze. Viele Piraten starben jung, durch Krankheit, Kampf oder am Galgen. Zeitgenossen nannten es ein kurzes und schreckliches Leben. Und diejenigen, die länger durchhielten, trugen die Narben davon.
Also war das ganze romantische Piraten-Image eine Lüge?
Sagen wir es so, es war ein Leben zwischen extremen Gegensätzen. Freiheit und Verzweiflung, Demokratie und Brutalität, Reichtum und Elend. Aber eines war es sicher nicht, ein Abenteuer, wie Hollywood es uns zeigt. Das Verrückte ist, diese Hochphase der Piraterie dauerte gerade mal gut 10 Jahre. Von etwa 1715 bis 1725. Und doch hat die Faszination bis heute nichts von ihrer Kraft verloren.
Darum denkst du, ist das so?
Piraten verkörpern etwas, das tief in uns allen steckt. Den Wunsch, aus gesellschaftlichen Zwängen auszubrechen. Sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, koste es, was es wolle.
In Filmen, Büchern, Videospielen, überall leben diese Legenden weiter. Blackbeard, Mary Read, Anne Bonny, sie sind zu Archetypen geworden.
Aber genau da liegt das Problem. Hollywood hat aus ihnen Anti-Helden gemacht. Charmante Rebellen mit Dreispitz und Augenklappe. Die brutale Realität wird ausgeblendet.
Ist das Vermächtnis der Piraten also eine Lüge?
Es ist zwiespältig. Einerseits stehen Piraten für Freiheit, Abenteuer, den Kampf gegen Unterdrückung. Die demokratischen Strukturen auf ihren Schiffen waren revolutionär für die Zeit.
Aber andererseits waren sie
brutale Verbrecher. Sie brachten unermessliches Leid über ihre Opfer. Kaufleute, die ihr gesamtes Vermögen verloren. Schiffsbesatzungen, die ermordet wurden. Das dürfen wir nicht vergessen.
Also müssen wir beide Seiten sehen?
Exakt. Die einschüchternden Taktiken, die wir bei Blackbeard besprochen haben, ja, sie trugen zur Legende bei. Aber sie waren auch psychologische Kriegsführung, die echte Menschen in Todesangst versetzte.
Es ist interessant. Moderne Piraterie heute, vor Somalia etwa, wird völlig anders wahrgenommen. Als Bedrohung, als Terrorismus.
Weil wir die historische Distanz haben. Für die Menschen damals waren Blackbeard und seine Zeitgenossen keine romantischen Figuren. Sie waren real, gefährlich, tödlich.
Und trotzdem bleiben sie faszinierend. Vielleicht gerade, weil sie so ambivalent sind?
Vielleicht. Es liegt an uns, beide Seiten dieser schillernden Figuren zu betrachten und aus ihrer Geschichte zu lernen. Die Piraten waren Teil der dunkelsten Kapitel der Geschichte. Aber diese Kapitel haben ihren Platz in unserem kollektiven Gedächtnis.
Was nehmen wir also mit aus dieser Episode?
Dass Mythos und Realität weit auseinanderliegen. Blackbeard war kein charmanter Schelm, sondern ein Taktiker, der auf Einschüchterung setzte. Mary Read und Anne Bonny waren mutige Frauen in einer brutalen Männerwelt. Die Freibeuter wie Francis Drake waren staatlich sanktionierte Plünderer. Und die meisten Piraten? Verzweifelte Menschen, die ein besseres Leben suchten und meist nur Elend fanden.
Aber ihre Geschichten bleiben uns erhalten. Als Mahnung, als Inspiration, als Spiegel unserer eigenen Sehnsüchte.
Richtig. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja selbst Fans dieser Piratenzeit und interessiert euch für historische Ausrüstung, Repliken oder einfach mehr spannende Geschichten aus der Geschichte. Dann schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Dort findet ihr ein großes Sortiment.
Und wenn euch historische Themen interessieren, lohnt sich auch ein Blick auf den Battle Merchant Blog. Da gibt es noch viele weitere faszinierende Geschichten zu entdecken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.